ARD. MDR aktuell. Die Reportage.
Es ist kurz nach 5:30 Uhr am Morgen. Die Sonne geht gerade über dem Nil auf, als Abd al-Fattah und Hamad mit ihrem Holzboot raus auf den Fluss paddeln. Dieses kleine Boot ist ihr Zuhause, ihr Leben. Eine Wohnung an Land hat das Ehepaar nicht. Der Dunst steht noch über dem Nil. Der Fluss ist hier mitten in Kairo mehrere hundert Meter breit. Auf beiden Seiten ragen Hochhäuser in den Himmel. 15, 20 Stockwerke sind viele von ihnen hoch. Die ägyptische Millionenmetropole erwacht allmählich zum Leben. Aber der Lärm von hupenden Autos und schreienden Händlern kommt hier auf dem Wasser nur gedämpft an. Auch Abd al-Fattah und Hamad sind um diese Zeit noch sehr schweigsam. Der 54-Jährige lässt das Netz vorsichtig ins Wasser, während seine Frau weiterrudert. Er trägt ein langes, graues Gewand und ist barfuß. Auch seine Frau Hamad hat keine Schuhe an, weil es überall auf dem Boot etwas feucht ist. Hamads langes, blaues Kleid ist mit goldenen Mustern bestickt, ihr Kopftuch eng gebunden. Beide haben von der Arbeit in der Sonne braun gebrannte Gesichter. Hamad manövriert das Boot um das Netz herum. Ihr Mann klopft mit einem Holzbrett aufs Deck, macht Krach, um die Fische aufzuscheuchen und sie ins Netz zu treiben. 5 Minuten später zieht Abd al-Fattah das Netz wieder aus dem Wasser. Jede Menge Seegras hängt darin, daneben nur 2 kleine Fische, gerade mal so lang wie eine Hand.
Das Netz ist sehr teuer. Wenn es an einem Ast oder einem Stein hängen bleibt, dann geht es schnell kaputt und ich brauche ein neues. Aber ich verdiene nicht viel. An sehr guten Tagen sind das maximal 200 Pfund.
200 Pfund, das sind umgerechnet etwa 4 Euro. 4 Euro, mit denen Abd al-Fattah und seine Frau Hamad ihre 2 Kinder und 2 Enkelkinder versorgen müssen. Abd al-Fattah wirft das Netz wieder aus, klopft und holt es nach ein paar Minuten später erneut ein. Und wieder nur ein paar wenige von den kleinen, sogenannten Botella-Fischen.
Die Arbeit ist anstrengend und macht müde. Das Schlimmste ist aber, dass wir den ganzen Tag das Gleiche machen. Morgens, mittags, abends, jeden Tag, ganz egal bei welchem Wetter.
Das Ehepaar verkauft die kleinen Fische später im Kilo. Gekauft werden sie von denen, die selbst nicht viel besitzen. Sie sind die einzigen, die sich die Mühe machen, das wenige Fleisch von den Gräten zu pulen. In der Mitte des Flusses ziehen Sportler in schnittigen Ruderbooten über den Nil. Noch ist die Hitze erträglich an diesem Morgen. Es ist die perfekte Zeit, um auf dem Fluss Sport zu treiben. Die Ruderer sind dem kleinen Holzboot des Ehepaars ganz nah. Und doch wirkt es, als wären sie Welten voneinander entfernt.
Diese Leute haben keine Sorgen. Sie kommen aus reichen Familien. Sie kommen hierher, wann es ihnen passt. Und wenn sie fertig sind, gehen sie wieder nach Hause und schlafen in ihren Betten. Ja, die führen wirklich ein anderes Leben als wir.
Hamad und Abd al-Fattah leben auf ihren kleinen Holzbooten, genauso wie ihre Kinder und Enkelkinder. Die Boote sind in der Mitte jeweils knapp 2 Meter breit und 4 Meter lang. Eine Kajüte oder Verschlag gibt es nicht. Nur ein paar aufgehängte Decken schützen sie gegen neugierige Blicke und die Sonne. Auf dem Boot, mit dem sie zum Fischen unterwegs sind, arbeiten sie. Auf dem zweiten kocht, isst und schläft die Familie. Es gibt zwar alte Außenborder am Heck der Boote, aber den Motor nutzen sie kaum, denn das Benzin ist teuer. Deshalb rudern sie meistens, wenn sie die Boote bewegen wollen.
Ich habe dieses Leben von meinem Vater und Großvater geerbt. Ich wurde hier auf dem Nil geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Und ich habe hier geheiratet.
Während der 54-Jährige das Netz für die nächste Runde bereit macht, treibt Müll am Boot vorbei. Wie bunte Seerosen schwimmen Plastikflaschen, Müllbeutel und Cola-Dosen auf dem Wasser und sammeln sich schließlich im Schiff am Ufer. Selbst tote Tiere treiben manchmal im Fluss.
Früher war der Nil sauberer. Das war viel besser fürs Fischen. Damals haben wir ohne große Mühe viel gefangen. Heute ist das anders. Heute ist es schwieriger geworden.
Wasser- und Umweltverschmutzung sind für die Fischer auf dem Nil ein großes Thema. Immerhin ist ihr Leben abhängig vom Fluss. Dass die Wasserqualität des Nils katastrophal ist, haben zahlreiche Studien in den vergangenen Jahren belegt. Die Verschmutzung hat viele Ursachen. Einerseits fließt der Nil vor Ägypten bereits durch 11 andere Länder. So tragen zum Beispiel in Äthiopien der Bau des sogenannten Grand Ethiopian Renaissance Dam, kurz GERD, und der unkontrollierte Einsatz von Dünger und Pestiziden in der Landwirtschaft erheblich zur Wasserverschmutzung bei. Oder im Sudan und Südsudan. In den Krisenländern sollen Experten zufolge eine ungeregelte Abwasserversorgung in den wachsenden Städten und fehlende Kläranlagen verantwortlich sein. Für die 54-jährige Himat eine traurige Entwicklung.
Früher konnten wir sogar aus dem Nil trinken. Das machen wir heute nicht mehr. Wir waschen noch unser Geschirr und Gemüse mit dem Wasser ab. Und wir kochen mit dem Wasser, aber es schmeckt komisch. Nur, was sollen wir machen? Wir kommen nicht so leicht an sauberes Trinkwasser.
Auch Ägypten selbst trägt in erheblichem Maße zur Verschmutzung seiner wichtigen Lebensader bei. Laut Informationen der staatlichen Umweltbehörde gelangen jährlich Millionen Tonnen Industrieabfälle in den Nil. Wissenschaftliche Untersuchungen haben zudem immer wieder nachgewiesen, dass Abwässer oft ungeklärt in den Fluss geleitet werden. Ahmed Saba, ägyptischer Umweltexperte und Mitglied des Arabischen Jugendrats für Klimawandel, hat sich ausführlich mit der Belastung des Nils beschäftigt.
Eine Ursache für die vielen Probleme ist das Bevölkerungswachstum in Ägypten. Die Masse an Müll und Abwässern hat in den letzten Jahren so stark zugenommen, dass die bestehende Infrastruktur nicht ausreicht, um all die Hinterlassenschaften zu beseitigen. Deshalb gelangt vieles davon ungefiltert in den Nil und trägt dort zu der massiven Wasserverschmutzung bei.
Die Bevölkerung Ägyptens ist in den letzten 20 Jahren stark gewachsen. Einerseits durch einen Anstieg der Geburten und die höhere Lebenserwartung, aber auch durch die Zuwanderung von Menschen aus Krisenregionen im Nahen Osten und in Afrika. So lebten 2004 noch rund 70 Millionen Menschen in Ägypten. Heute sind es Schätzungen zufolge rund 110 Millionen. Tendenz steigend. Circa 40 Millionen Menschen in 20 Jahren. Und viele von ihnen hat es in den Großraum Kairo gezogen. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Umwelt. Auch weil vielerorts kaum auf Umweltverschmutzung geachtet wird, die ägyptischen Bauern versorgen einen großen Teil der wachsenden Gesellschaft mit Gemüse, Obst, Getreide und tierischen Erzeugnissen. Ihre Felder erstrecken sich auf tausenden Kilometern entlang des Nils weit bevor der Fluss Kairo erreicht. Ahmed Saba.
Weil der Boden in vielen Regionen nicht sehr fruchtbar ist, setzen viele Bauern auf Düngemittel und Pestizide. Und weil die Bewässerungsanlagen nicht kontrolliert werden, gelangen die Chemikalien letztlich in den Nil. Die landwirtschaftliche Verschmutzung wirkt sich also sehr negativ auf die Wasserqualität aus und führt zum Beispiel zu starkem Algenwachstum. Das hat wiederum zur Folge, dass es im Wasser zu einem Sauerstoffmangel kommt, der Einfluss hat auf Fische und Pflanzen im Nil.
Es gibt durchaus Ansätze, die Wasserqualität und Belastung des Nils zu verbessern. So hat der ägyptische Staat zum Beispiel die Verwendung von Tropfbewässerung und anderen wassereffizienten Bewässerungstechniken gefördert, um den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft zu reduzieren. Außerdem hat die Regierung unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi in die Modernisierung von Kläranlagen investiert und Aufklärungskampagnen auf den Weg gebracht, die die Bevölkerung für die Bedeutung des Nils sensibilisieren sollen. Auch ausländische Programme zur Entwicklungszusammenarbeit oder Förderprojekte widmen sich diesem Themenfeld. Fachleute wie Ahmed Saba bezweifeln allerdings, dass diese Maßnahmen ausreichen.
Für Kontrollen wäre eigentlich die Wasserschutzpolizei zuständig, aber die sind dafür zu schlecht ausgestattet. Wäre die Wasserschutzpolizei präsenter, würden sich weniger Leute trauen, den Nil so zu verschmutzen. Dann würden ihnen ja rechtliche Konsequenzen und Gefängnis drohen. Meiner Meinung nach muss die Politik hier eingreifen. Es müssen strengere Gesetze erlassen und die zuständigen Behörden so ausgestattet werden, dass sie ihre Arbeit machen können. Außerdem sollten wir darauf achten, dass auch die großen Industrieunternehmen sich an die Umweltstandards halten.
Dabei ist das Nilwasser für Ägypten überlebenswichtig. Weil es nur wenige Grundwasserquellen gibt, deckt das Land Fachleuten zufolge 90-95% seines Wasserverbrauchs aus dem Nil. Die unmittelbaren Folgen allerdings bekommen vor allem jene zu spüren, die am oder auf dem Nil leben und arbeiten.
Es gibt viele Krankheiten, die durch den Kontakt mit Nilwasser ausgelöst werden können. Nicht nur einfach durchfallen und erbrechen. Im Wasser sind Bakterien und Viren, die gefährliche Magen-Darm-Erkrankungen auslösen können. Es wurden auch immer wieder Chemikalien im Nilwasser nachgewiesen, die schwere Vergiftungen zur Folge haben können.
Es ist jetzt Vormittag. Die Sonne steht schon hoch am Himmel und langsam macht sich die Hitze auch auf dem Wasser bemerkbar. Himmat rudert das kleine Holzboot zurück ans Ufer. Unter einer der großen Autobahnbrücken hat die Familie ihre Anlegestelle. Die Brücke schützt sie vor Regen, Wind und im Sommer vor allem vor der erbarmungslosen Sonne. Himmats Tochter Farha Samir wartet auf einem der Boote mit den Enkelkindern.
Wir arbeiten den ganzen Tag. Nach dem Essen werden wir nochmal rausfahren, weil wir bisher nicht so viel gefangen haben.
Farha setzt Teewasser auf. Dafür holt die junge Frau den Gaskocher aus dem Bug des Holzbootes. Aus einer alten Plastikflasche kippt die 25-Jährige Wasser in einen Topf. Zum späten Frühstück gibt es Fuhl, den in Ägypten so beliebten Brei aus zerstampften Bohnen, Gewürzen und Öl. Dazu etwas Brot. Als alles fertig ist, kriechen die beiden Kinder von Farha aus ihren Decken. Der eine gähnt und die andere reibt sich die Augen. Yusuf ist 4 Jahre alt, Nada gerade mal 1,5. Dass sie auf einem Boot aufwachsen, bedrückt ihre Großmutter.
Ich würde mir wünschen, dass sie in die Schule gehen können, so wie andere Kinder auch. Dass sie nicht den ganzen Tag mit uns hier auf dem Boot verbringen müssten. Aber es ist, wie es ist. Das Leben ist hart.
Hoffnung, dass ihre Kinder tatsächlich einmal zur Schule gehen, eventuell studieren könnten, hat die Familie kaum. Der ägyptische Staat würde Nada und Yusuf gar nicht für die Schule zulassen, so die Mutter, denn die Eltern haben keinen festen Wohnsitz, keine Adresse. Ohne Schulbildung allerdings werden die Kinder später kaum einen besseren Job bekommen und damit wiederum wird es auch für sie schwer sein, eine Wohnung an Land zu bezahlen. Es ist ein Teufelskreis, in dem in Ägypten Millionen von Menschen stecken. Laut Medienberichten sollen rund 12 Millionen Ägypterinnen und Ägypter keinen richtigen Wohnsitz haben. Fachleute vermuten sogar, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher liegen könnte. Einige der Menschen leben in Slums oder auf den Straßen, andere in Grabhäusern, auf Friedhöfen oder eben auf winzigen Booten im Nil. Und die Regierung wisse um diese Menschen, meint der ägyptische Politikwissenschaftler Amar Ali Hassan.
Diese Menschen, die Fischer auf dem Nil, sind Teil der sogenannten nicht organisierten Wirtschaft. Sie haben keine soziale Absicherung, keine Gesundheitsversorgung, keine Rente und keine gewerkschaftliche Vertretung. Also niemanden, der sich für sie einsetzt.
Für seine kritischen Ansichten wurde der Professor für Politikwissenschaften vor einigen Jahren von seinem Posten an der Universität Kairo abgesetzt. Auch Interviews im ägyptischen Fernsehen und in nationalen Zeitungen kann Amar Ali Hassan nicht mehr geben.
Der Staat kennt das Problem durchaus seit Jahren. Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist jetzt seit mehr als 10 Jahren an der Macht. Und trotzdem gibt es noch keine Lösung für die Schwierigkeiten dieser Menschen.
Straßenverkäufer und Wanderarbeiter treffe das gleiche Schicksal, meint der Politikwissenschaftler. Zwar kenne niemand genaue Zahlen, aber es seien wohl zehntausende Menschen, die in Ägypten ohne Absicherung und ohne Perspektive leben würden.
Der Staat sollte den Fischern mehr Mittel an die Hand geben, damit sie zum Beispiel besser fischen können. Sie sollten eine gewerkschaftliche Vertretung bekommen und natürlich sozialen Schutz durch eine Gesundheitsversorgung und durch Rente. Ich bin überzeugt, dass unser Land profitieren würde, wenn diese Menschen besser in die Gesellschaft integriert würden. Nicht zuletzt dadurch, dass sie dann auch Steuern zahlen würden.
Obwohl die Fischer mitten auf dem Nil leben, für alle sichtbar, scheinen sie doch wie unsichtbar. Für den Staat, aber auch für andere Ägypter und Ägypterinnen, die ihr Schicksal nicht im Blick hätten, wie Amar Ali Hassan sagt.
Die Menschen haben gestaunt, als sie den Film Al-Maraqbir zum ersten Mal gesehen haben. Dieser Film zeigt das Leben der Fischer auf dem Nil und ihre Probleme. Er hat vielen die Realität vor Augen geführt und für Diskussionen gesorgt. Obwohl viele Ägypter auch vorher schon wussten, dass es diese Menschen auf dem Nil gibt, war ihnen nicht klar, unter welchen Umständen sie leben.
Der Film Al-Marabi, was übersetzt so viel heißt wie Der Bootsmann, erschien Mitte der 90er Jahre. In dem Stück spielten auch bekannte ägyptische Schauspieler. Es handelt davon, wie ein armer Fischer versucht, sein Kind für eine Schule anzumelden. Obwohl 30 Jahre alt, spiegelt der Film das Schicksal von Hemat Abdel Fattah und ihren Kindern und Enkelkindern ziemlich gut wider. Der Film beginnt damit, wie der Fischer, gespielt von der ägyptischen Filmikone Salah el-Saadani, sein Kind beim Direktor der Schule anmelden will. Ich möchte, dass mein Kind ihre Schule besucht. Wo sind die Papiere ihres Sohnes? Fragt der Direktor. Der Bootsmann? Was? Welche Papiere? Woher kommst du denn? Fragt der Direktor den Bootsmann. Vom Wasser. Daraufhin gibt es nur Gelächter. Vom Wasser? Ja, dort, wo die Fische wohnen. Okay, und wo wohnst du? Fragt der Direktor der Schule. Auf dem Boot, antwortet der Bootsmann voller Selbstvertrauen. Daraufhin wieder Gelächter in dem Vorraum des Direktors der Schule. Der Direktor versucht dem Bootsmann zu erklären: Schau mal, damit du deinen Sohn für diese Schule anmelden kannst, musst du beweisen, dass du in unserem Viertel wohnst. Du brauchst eine Geburtsurkunde. Daraufhin der Bootsmann wieder: Was für eine Urkunde? Geht das nicht anders? Nach anderthalb Stunden Film löst sich das Problem am Ende dadurch, dass der Bootsmann den zuständigen Minister auf dessen Hochzeitsfeier überrascht und zur Rede stellt. Der Minister erbarmt sich und zieht eine Karte aus seinem Jackett. Nimm meine Visitenkarte, sagt der Minister, und geh damit zur obersten Schulbehörde. Wenn du ihnen diese Karte zeigst, dann werden sie deinen Sohn einschulen. Die Papiere kannst du nachreichen. Was diese Szene deutlich macht: Ohne einen direkten Draht in die oberen Etagen eines Ministeriums scheint es in Ägypten praktisch unmöglich, den Teufelskreis aus Armut und Wohnungslosigkeit zu durchbrechen. Hemat Abdel Fattah und ihre Kinder und Enkelkinder haben diese Verbindungen in die Politik nicht. Ihnen bleibt der Weg versperrt. Sie sind praktisch gefangen auf ihrem kleinen Holzboot im Nil. Hemat klettert von Bord des wackeligen Boots und geht über eine Holzleiter an Land. Bevor sie wieder raus zum Fischen fahren, muss sie noch Gemüse für das Abendessen kaufen. Der vierjährige Youssef folgt ihr.
Youssef freut sich, mitzukommen. Er sagt immer, dass er sich auf dem Boot wie eingesperrt fühlt.
Zusammen gehen Oma und Enkel Hand in Hand Richtung Markt, vorbei an den vielen hupenden Autos, die sich auf der mehrspurigen Straße stauen. Hier oben am Ufer ist die Welt eine andere als dort unten im Boot. Motorräder drängen sich über den schmalen Bürgersteig. Straßenhändler versuchen lautstark, ihre Waren loszuwerden. In der Luft stehen Staub und Abgase. Youssef und Hemat verschwinden im Gedränge zwischen den Häuserschluchten. Sie biegen um ein paar Straßenecken und gehen dann zielstrebig auf einen Gemüsestand zu. 5, maximal 10 Minuten hat der Weg gedauert.
Das ist die einzige Abwechslung für mich, dass ich ab und zu mal rauskomme, um Brot und Gemüse zu kaufen. Mehr habe ich ja nicht. Danach gehe ich wieder aufs Boot zurück.
Hemat ist die Freude anzusehen. Für sie ist der Trubel in den engen Straßen eine willkommene Abwechslung. Sie unterhält sich kurz mit der Frau, die an der Straßenecke auf einem alten Holzstuhl sitzt und Gemüse verkauft. Himad greift sich ein paar Auberginen, Kartoffeln und Möhren. Die alte Frau wiegt alles ab, packt es in Plastiktüten und reicht es Himad. Aus einem kleinen Portemonnaie zieht die 44-Jährige ein paar Geldscheine.
Klar, es ist schön, hier auf dem Festland zu sein. Aber die Preise, die schockieren mich immer wieder, jedes Mal. Alles ist so teuer geworden in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, dass das Gemüse jedes Mal ein bisschen mehr kostet. Das ist hart für uns.
Die wirtschaftliche Situation trifft nicht nur Himad und ihre Familie. Viele Ägypter und Ägypterinnen leiden unter der schlechten Lage. Offiziellen Angaben zufolge lebt etwa ein Drittel der Bevölkerung in Armut, ein weiteres nur knapp über der Armutsgrenze. Doch während die Löhne für viele Menschen kaum steigen, wächst die Inflation. Die Preise für Grundnahrungsmittel wie Reis, Öl, Eier oder Zucker zum Beispiel haben sich im letzten Jahr teils mehr als verdoppelt. Wer sich schon vor der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise im Land nur wenig leisten konnte, hat es nun besonders schwer. Aussicht auf Besserung allerdings gibt es kaum. Abla Abdel-Latif vom Egyptian Center for Economic Studies, einem Think Tank, der sich seit Jahren mit der Wirtschaftssituation im Land beschäftigt.
Das Vertrauen in die ägyptische Wirtschaft ist größtenteils verloren. Die Produktion ist alarmt und die Investoren sind ins Ausland gegangen. Dazu kommt, dass die Kreditwürdigkeit Ägyptens am Boden ist. Die Inflation ist hoch und das hat schwere Folgen für die Menschen.
Hintergrund der Lage sind Krisen wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg, aber auch die Kriege in der Region. Hinzu kommt die Ausgabenpolitik der ägyptischen Regierung, die enorme Summen in Megaprojekte wie eine neue Hauptstadt investiert. Mittlerweile ist das Land hoch verschuldet. Mehr als 160 Milliarden US-Dollar muss Ägypten an ausländische Geldgeber zurückzahlen. Immer wieder hat das Land deshalb in den vergangenen Jahren beim Internationalen Währungsfonds um Kredite gebeten. Doch der IWF stellt harte Bedingungen, drängte die Regierung zu Reformen, etwa zum Abbau von Subventionen und der Abwertung des ägyptischen Pfunds. Anfang 2024 wurde deshalb die Währung durch die Regierung zum wiederholten Male massiv abgewertet. Doch vor allem eine Bedingung des IWF scheint die ägyptische Regierung nur sehr ungerne umsetzen zu wollen: die Entflechtung von Militär und Wirtschaft. In Ägypten ist die Armee in zahlreiche Firmen involviert und lässt mitunter von Rekruten Waschmaschinen bauen, Zement mischen und Eier sammeln. Was Unsummen in die Taschen vieler Generäle spült, ist ein Problem für die freie Wirtschaft.
Wir haben das Reformprogramm des IWF immer noch nicht komplett umgesetzt. Ägypten hat Kredite aufgenommen und die Politik hat Geld für Megaprojekte ausgegeben, ansonsten aber nicht viel getan. Auch wenn der Staat sich eine hohe Wachstumsrate zum Ziel gesetzt hat, kann niemand erklären, wie das ohne Reformen funktionieren soll.
Inzwischen ist es Abend geworden. Die Lichter der Stadt spiegeln sich auf dem Wasser des Flusses. Das kleine Boot von Abdel Fattah und Hemad wird nun wieder zur Küche. Der kleine Gaskocher mit der Propanflasche wird an den Bug gestellt, daneben ein paar verbeulte Töpfe, ein Schneidebrett und Messer. Hemad kramt den Einkauf aus einer großen Tüte und wäscht Kartoffeln, Zwiebeln, Auberginen mit dem Nilwasser ab. Ob das Gemüse dadurch wirklich sauberer wird, die 44-Jährige ist sich da unsicher.
Ja, die Kinder bekommen immer wieder mal Durchfall, aber ich weiß nicht, ob das vom Nilwasser kommt. Es könnte auch an etwas anderem liegen.
Himad schärft eins der Messer, bevor sie mit dem Kochen beginnt.
Das ist die Küche, in der wir jetzt sitzen. Zuerst schneiden wir die Kartoffeln in dünne Streifen und braten sie dann an. Dann machen wir Ful. Dafür werden die braunen Bohnen, die wir gekauft haben, mit Gewürzen, Öl und Tomaten gemischt. Danach kommen noch Auberginen in die Pfanne.
Den selbstgefangenen Fisch, den gibt es nicht. Er ist die Einnahmequelle der Familie und nicht zum Essen gedacht. Und Fleisch sei absoluter Luxus, sagen sie. Das gäbe es nur in Ausnahmefällen. kochen, braten, frittieren. Auf dem wackeligen Boot ist das nicht ungefährlich, erklärt Himmat. Ihr Sohn habe sich einmal heißes Öl über den Arm gekippt. Die Narben sind noch heute zu sehen.
Die großen Schiffe sind schuld. Die fahren hier manchmal mit so hoher Geschwindigkeit über den Nil, dass das Wasser hohe Wellen macht. Sie achten nicht auf unsere kleinen Boote. In einer Wohnung mit 4 Wänden würde das nicht passieren. Aber hier musst du eben aufpassen, dass du nicht aus Versehen kochendes Wasser auf dein Kind schüttest.
Während die Kartoffeln im Öl braten, turnt der 4-jährige Yusuf auf dem Boot herum. Von seiner Mutter zu den Großeltern, schließlich aufs Nachbarboot und wieder zurück. Sein Lieblingsessen? Kartoffeln und Tomaten und Tamea. Tamea sind die traditionellen ägyptischen Falafel. Sie werden aus dicken braunen Fulbohnen gemacht, nicht aus Kichererbsen, wie im Libanon oder in Syrien. Frittierte Tamea sind sozusagen die Fleischalternative der Familie. Und kennst du Hühnerbrust, fragt der 4-Jährige. Das essen die Löwen, das muss gut sein. Für Yusuf ist Hühnerbrust so etwas wie ein Festtagsessen. So selten gibt es das bei ihnen auf dem Boot. Es gibt vieles, von dem der 4-Jährige hier auf dem kleinen Boot nur träumen kann, erzählt seine Mutter Farha.
Es passiert immer wieder, dass er auf einmal weg ist. Wir suchen ihn dann und entdecken ihn dabei, wie er versucht, an Land zu kommen. Ihm scheint egal zu sein, dass er sich dabei zwischen den Booten verletzen könnte oder dass er dabei vielleicht ins Wasser fällt. Aber er sieht halt die Kinder da oben am Ufer spielen und dann will er auch mitmachen. Er redet ständig davon, dass er einen Fußball und ein Fahrrad haben möchte. Aber das können wir uns nicht leisten, weder Fahrrad noch Fußball.
Farhas anderthalbjährige Tochter Nada sitzt auf dem Boden des Boots und klammert sich an die Beine ihrer Mutter. Ein dünnes Seil ist um ihre Taille geknotet, das andere Seilende ist am Boot befestigt.
Es gibt keine andere Lösung. Würde Nada in den Fluss fallen, könnten wir sie nicht retten. Sie kann hier ganz leicht ertrinken, deshalb ist sie festgebunden. Aber wir müssen natürlich trotzdem sehr aufpassen, dass nichts passiert.
Farha ist anzusehen, dass sie die Situation bedrückt. Sobald sie über ihre Kinder spricht, verschwindet das Lachen aus ihrem Gesicht.
Die beiden Kinder turnen einfach zu viel rum. Gestern wäre Nada fast ins Wasser gefallen. Nur das dünne Seil hat sie gerettet. Es ist zum Verzweifeln. Ich wünschte, ich könnte ihnen viel mehr geben. Eine Ausbildung und ein besseres Leben.
Dann gibt es endlich etwas zu essen. Für eine kleine Weile kehrt damit etwas Ruhe ein. Nur das Klappern von Besteck und Tellern ist zu hören. Die Sonne ist längst untergegangen, aber wirklich dunkel ist es trotzdem nicht. Das Licht der Großstadt spiegelt sich auf dem Wasser und auch ihr Lärm drängt weiter auf das Boot. Sobald die Sonne untergegangen ist, legen die Partyfelukas vom Ufer ab. 10 bis 15 Meter lang offene Boote, die sich vor allem durch eines auszeichnen: eine überdimensionierte, meist ziemlich schnarrige Musikbox. Die Boote sind wie eine Tanzfläche auf dem Nil und ihre Anlegestelle grenzt direkt an den Liegeplatz der kleinen Familie.
Man verliert jede Lust daran, Musik zu hören. Sie drehen die Musik auf diesen Felukas so sehr auf. Es ist nur noch Lärm. Aber naja, irgendwie müssen sie ja auch ihr Geld machen. Und die Leute scheinen es ja so laut zu mögen.
Die Familie hat ein paar Decken über einige Metallstreben auf ihrem Boot gehängt. So versuchen sie, sich gegen neugierige Blicke zu schützen und wenigstens ein bisschen Privatsphäre zu wahren. Als alle mit dem Essen fertig sind, wird abgespült und aufgeräumt. Nada und Yusuf gähnen schon. Ihre Mutter wird sie bald aufs Boot nebenan bringen. Dort schläft sie mit den Kindern auf dem Boden. Himmat und Abdel Fattah bleiben alleine zurück auf ihrem kleinen Holzboot.
Es war ein anstrengender Tag und deshalb werden wir uns bald schlafen legen. Wir verlassen auch am Abend unser Boot nicht. Nicht mal, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Nur manchmal, da besuchen wir vielleicht einen Bekannten, wenn er krank geworden ist.
Morgen werden Himad und ihr Mann Abdel Fattah wieder kurz nach Sonnenaufgang aufstehen und zum Fischen auf den Nil fahren. Tag ein, Tag aus, der gleiche Ablauf.
Das Beste an Ägypten ist der Nil. Er ist ein Segen für das Land und für uns, trotz allem. Der Nil gibt uns zumindest ein bisschen Sicherheit im Leben.
Die Fischer vom Nil. Zwischen den Hochhäusern der Megametropole Kairo versuchen sie ein Leben zu meistern, das aufgrund von Umweltverschmutzung und Wirtschaftskrise von Tag zu Tag schwieriger wird. Immer in der Hoffnung, dem blauen Band Ägyptens irgendwann mal entkommen zu können.